Tintenkleider. Ein neuer Morgen weckt Maggie mit blassem Licht, das auf ihr Gesicht fiel, und Luft so frisch, als hätte sie niemand vor ihr geatmet. Vor ihrem Fenster zwitscherten die Feen wie Vögel, die das Sprechen gelernt hatten, und irgendwo schrie ein Eichelhäher, falls es ein Eichelhäher war. Der starke Mann ahmte jeden Vogel so täuschend nach, dass es klang, als nistete er in seiner breiten Brust. Und sie alle antworteten ihm. Lerchen, Spötter, Spechte, Nachtigallen und die zahmen Krähen des Geckos. Mo war auch schon wach. Sie hörte seine Stimme von draußen und die ihrer Mutter. War Farid vielleicht endlich gekommen? Hastig erhob sie sich von dem Strohsack, auf dem sie schlief. Wie hatte es sich angefühlt, in einem Bett zu schlafen? Sie konnte sich kaum noch erinnern und lief ans Fenster. Seit Tagen schon wartete sie auf Farid. Er hatte versprochen zu kommen. Aber nur ihre Eltern standen auf dem Hof und der starke Mann, der ihr zulächelte, als er sie am Fenster stehen sah. Mo half Reza, eins der Pferde zu satteln, die, als sie hergekommen waren, schon an einem der Ställe gewartet hatten. Die Pferde waren so schön, dass sie bestimmt einst einem der adligen Freunde des Hänflings gehört hatten, aber Maggie vermied es, wie bei vielen Dingen, die der schwarze Prinz ihnen besorgte, allzu genau darüber nachzudenken, wie sie den Räubern in die Hände gefallen waren. Sie liebte den schwarzen Prinzen, Baptista und den starken Mann. Doch einige der anderen ließen sie schaudern, Männer wie der Schnapper und der Gecko, auch wenn es dieselben Männer waren, die sie und ihre Eltern auf dem Natternberg gerettet hatten. »Räuber sind Räuber, Maggie«, sagte Farid oft. »Der Prinz tut, was er tut, für andere. Aber von seinen Männern wollen sich etliche einfach nur die Taschen füllen, ohne dafür auf einem Feld oder in einer Werkstatt schuften zu müssen. Ach, Farid«, sie vermisste ihn so sehr, dass sie sich dafür schämte. Ihre Mutter sah blass aus. Reza war in den letzten Tagen oft schlecht gewesen. Vermutlich wollte sie deshalb zu Roxane reiten. Niemand wusste bei so etwas besser Rat als Staubfingers Witwe, außer dem Schleierkauz vielleicht. Aber dem ging es selbst nicht sonderlich gut seit Staubfingers Tod. Vor allem seit er gehört hatte, dass der Natternkopf das Siechenhaus hatte niederbrennen lassen, das er so viele Jahre auf der anderen Seite des Waldes geleitet hatte. Was aus Bella und all den anderen Heilerinnen geworden war, niemand wusste es. Eine Maus, gehörnt wie Staubfingers Marder, huschte vorbei, als Maggie nach draußen trat, und eine Fee schwirrte auf sie zu und griff ihr ins Haar, aber Maggie war inzwischen geübt darin, sie fortzuscheuchen. Je kälter es wurde, desto seltener kamen sie aus ihren Nestern, doch sie waren immer noch auf der Jagd nach Menschenhaar. »Nichts hält sie wärmer«, sagte Baptista immer, »außer Bärenhaar, und das auszureißen ist gefährlich.« Der Morgen war so kühl, dass Maggie sich fröstelnd die Arme um den Leib schlang. Die Kleider, die die Räuber ihnen besorgt hatten, wärmten nicht halb so gut wie die Pullover, in die sie sich an einem solchen Tag in der anderen Welt gehüllt hätte, und sie dachte fast mit Sehnsucht an die warmen Socken, die in Elinors Schränken auf sie warteten. Mo drehte sich um und lächelte, als sie auf ihn zutrat. Er sah müde aus, aber glücklich. Er schlief nicht viel. Oft arbeitete er bis spät in die Nacht in seiner provisorischen Werkstatt, mit dem spärlichen Werkzeug, das Finoglio ihm besorgt hatte, und immer wieder ging er in den Wald, allein oder mit dem Prinzen. Er dachte, dass sie nichts davon wusste, aber Maggie hatte schon einige Male gesehen, wie die Räuber ihn abholten, wenn sie schlaflos am Fenster gestanden und auf Farid gewartet hatte. Sie riefen Mo mit dem Schrei des Eichelhäers. Maggie hört ihn fast jede Nacht. »Geht es dir besser?« Besorgt sah sie ihre Mutter an. »Vielleicht waren es doch die Pilze, die wir vor ein paar Tagen gefunden haben.« »Nein, bestimmt nicht.« Reza sah Mo an und lächelte. »Roxane wird schon ein Kraut dagegen wissen. Willst du mit mir kommen? Vielleicht ist Brianna da. Sie arbeitet nicht jeden Tag bei Orpheus.« »Brianna? Warum sollte sie sie sehen wollen? Weil sie fast gleich alt waren?« Brianna war nach Cosimos Tod von der Hässlichen verstoßen worden, als späte Strafe dafür, dass sie die Gesellschaft ihres Mannes, der ihren, vorgezogen hatte. Danach hatte Brianna zunächst Roxane auf ihren Feldern geholfen, doch nun arbeitete sie für Orpheus. Ebenso wie Farid. Orpheus hatte inzwischen ein halbes Dutzend Mägde. Farid spottete schon, dass der Käsekopf sich nicht einmal mehr die dünnen Haare selber kämmte. Orpheus stellte nur schöne Mädchen ein. Und Brianna war wunderschön, so schön, dass Maggie sich in ihrer Gegenwart wie eine Ente neben einem Schwan fühlte. Und was es noch schlimmer machte, Brianna war Staubfingers Tochter. »Na und? Ich spreche nicht einmal mit ihr«, sagte Farid, wenn sie ihn nach ihr fragte. »Sie hasst mich genau wie ihre Mutter.« Dennoch, er sah sie fast jeden Tag, Brianna und all die anderen. Die schönsten Mädchen von Ombra arbeiteten in Orpheus Haus. Sie aber hatte er schon seit fast 2 Wochen nicht mehr besucht. »Nun, kommst du mit?« Reza sah sie immer noch fragend an und Maggie spürte, wie sie rot wurde, als hätte ihre Mutter jeden ihrer Gedanken gehört. »Nein«, sagte sie, »nein, ich glaube, ich bleib lieber hier. Der starke Mann reitet doch mit dir, oder?« »Sicher.« Der starke Mann hatte es sich zur Aufgabe gemacht, sie und Reza zu beschützen. Maggie war nicht sicher, ob Mo ihn darum gebeten hatte oder ob er es einfach nur tat, um dem Eichelheer seine Ergebenheit zu zeigen. Reza ließ sich von ihm aufs Pferd helfen. Sie beschwerte sich oft darüber, wie umständlich es war, mit einem Kleid zu reiten und wie viel lieber sie in dieser Welt Männerkleider getragen hätte, auch wenn sie das einst zu Mortulas Gefangener gemacht hatte. »Ich bin vor der Dunkelheit zurück«, sagte sie zu Mo. »Vielleicht weiß Roxane ja auch etwas gegen deine schlaflosen Nächte.« Dann war sie mit dem starken Mann zwischen den Bäumen verschwunden und Maggie stand allein mit Mo da, wie früher, als es nur sie beide gegeben hatte. »Es geht dir wirklich nicht gut.« »Mach dir keine Sorgen. Roxane wird Rat wissen.« Mo sah zum Backhaus hinüber, in dem er sich eine Werkstatt eingerichtet hatte. »Was waren das für schwarze Kleider, die er trug?« »Ich muss auch fort, aber ich bin am Abend zurück. Der Gecko und Baptista sind im Stall und der Prinz will zusätzlich den Holzfuß herschicken, während der starke Mann fort ist. Die drei werden besser auf dich aufpassen, als ich es kann.« Was war das in seiner Stimme? Eine Lüge? Er hatte sich verändert, seit Mortola ihn fast getötet hatte. Er war verschlossener und oft so abwesend, als wäre ein Teil von ihm in der Höhle geblieben, in der er fast gestorben war, oder im Turmverlies der Nachtburg.